Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Laut dem aktuellen Roland-Rechts-Report 2022 haben 70% der Deutschen großes Vertrauen in die Gerichte, aber 49% halten deren Urteile für zu milde. Viele Menschen fordern schärfere Gesetze, wenn sie erleben, mit welch geringen Strafen Verbrecher davonkommen. Aber liegen die oftmals unverständlich milden Urteile wirklich an zu laschen Gesetzen oder sind es eher die Richter, die ihre Möglichkeiten nicht nutzen? Darüber spreche ich heute mit dem Richter und Sachbuchautor Thorsten Schleif. Herr Schleif, können Sie das so pauschal sagen? Sind die Gesetze oder die deutschen Richter zu schlaff?
Die Richter.
Vielen Dank. Warum liegen denn die Volksurteile zu Hause? Und worüber Leute nicht nur am Stammtisch, das hat vielleicht schon so ein bisschen so einen negativen Klang, sondern auch zu Hause, wenn sie drüber nachdenken. Und die offiziellen Richtersprüche oft zu weit auseinander.
Ja, die Volksurteile, ja, die da gesprochen werden oder die eben angenommen werden, betreffen ja häufig die Straftaten, die bei den Landgerichten sind. Also wirklich schwere Straftaten, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und so weiter.
Ja.
Und bei den Landgerichten kann man beobachten, dass sehr viele Strafkammervorsitzende die Sorge haben, dass ihre Urteile vom Bundesgerichtshof in der Revision aufgehoben werden. Die betrachten das als eine Art Blamage, eine persönliche Peinlichkeit.
Ja.
Und jetzt muss man berücksichtigen, es ist viel wahrscheinlicher, dass ein Angeklagter gegen eine harte Strafe eine Revision einlegt, als dass das die Staatsanwaltschaft gegen ein mildes Urteil macht.
Ah, ja.
Denn die Wege sind sehr viel einfacher. Der Angeklagte braucht einfach nur einen Schriftsatz einreichen lassen durch seinen Verteidiger, wo drin steht, ich rüge die Verletzung sachlichen Rechts. Bei der Staatsanwaltschaft muss zunächst der Staatsanwalt, also der Dezernent, ja, die Auffassung vertreten, das Urteil ist falsch, das ist zu milde. Dann der Oberstaatsanwalt als der Abteilungsleiter, dann der leitende Oberstaatsanwalt und dann geht es weiter zur Generalstaatsanwaltschaft. Wenn nur einer in dieser Gruppe sagt, das passt noch, dann wird das Urteil rechtskräftig.
Das erinnert mich gerade an Der Preis ist heiß, also wo gesagt wird, wie viel kostet dieser Artikel, darf nur keinesfalls, weiß nicht mehr, über- oder unterboten werden. Und dann sagt man eben, standardmäßig geht man immer in die falsche Richtung. Und so bei den Urteilen, dass man sagt, okay, dann also lieber niedriger ansetzen und ich habe da eine bessere Erfolgsquote sozusagen als Richter. Also gibt es sowas, dass das so gemessen wird? Wie viel Revision gibt es dann je Richter oder etwas in der
Art? Das ist das Interessante. Also dienstlich hat das überhaupt keine Auswirkungen. Wenn ich als Richter in 100% der Fälle vom BGH abgeändert werde oder in 0%, hat auf Beförderungen oder auf meinen Einsatz als Richter überhaupt keine Auswirkungen.
Aha.
Das ist eine reine persönliche Ego-Sache.
Ah, okay. Und da kommen wir dabei gleich am besten mal dann zu den nicht nur fachlichen, sondern auch menschlichen Qualifikationen. Also müssen Richter bestimmte nicht nur von der Ausbildung her Qualifikationen erfüllen, sondern auch menschliche?
Ja, müssen nach der Einstellungspraxis nicht, sollten aber.
Ja, okay. Ja, das ist was, wofür Sie plädieren, dass Sie sagen das. Aber gibt es bisher nicht. Also es kann sein, dass das jemand ist, der, sagen wir mal, auf der einen Skala vielleicht eher ängstlich, zurückhaltend ist und der andere ist so ein Hau drauf und so. Das ist theoretisch alles möglich.
Das ist theoretisch alles möglich, weil gerade keine psychologischen Eignungstests stattfinden, sondern in der Regel die meisten Einstellungen in Deutschland finden aufgrund sogenannter Assessment Center statt. Da sitzt man also drei Richtern in der Regel aus der Gerichtsverwaltung gegenüber und unterhält sich mit denen über Fälle, jetzt nicht fachlicher Art, sondern eher, wie würden sie in der oder der Situation entscheiden.
Ah, ja.
Und das ist die einzige psychologische Prüfung, die da stattfindet, eben von Nicht-Fachleuten.
Sie kritisieren ja auch, dass viele schwerwiegende Fälle von Amtsgerichten verhandelt werden. Was hat das damit auf sich?
Ja, den Ball ins Spiel bringt immer die Staatsanwaltschaft mit der Anklage. Und die Staatsanwaltschaft hat in vielen Fällen eine Art Wahlmöglichkeit, wo klagen wir an? Zu den Landgerichten oder zu den Amtsgerichten? Wenn Sie die Auffassung vertreten, die Staatsanwaltschaft, das ist was, wo eine Freiheitsstrafe von deutlich über 4 Jahren rauskommen kann, dann muss es bei den Landgerichten eigentlich angeklagt werden. Mhm. Wenn Sie die Auffassung vertreten, es reichen unter 4 Jahre aus, dann reichen auch die Amtsgerichte, dort die Schöffengerichte. Ganz häufig ist es so, dass die Staatsanwaltschaften zu den Landgerichten anklagen, die Landgerichte dann aber sagen, nö, wir sind der Auffassung, da reicht die Strafgewalt des Amtsgerichts völlig aus von 4 Jahren und machen dann einen sogenannten Runtereröffnungsbeschluss, eröffnen also das Verfahren bei dem zuständigen Amtsgericht. Und damit wird dann die Freiheitsstrafe von vornherein auf 4 Jahre beschränkt.
Kann das Amtsgericht das dann auch wieder zurückgeben und sagen, nee, also wir erwarten da jetzt, wenn Sie das als Amtsrichter bekommen, dass Sie sagen, ich gehe gar nicht davon aus, dass das bei unter 4 Jahren bleibt?
Bei einem solchen Beschluss kann die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen. Der Amtsrichter kann gar nichts machen.
Okay. Das heißt, das ist natürlich schon mal eine Festlegung im Vorweg, die ganz extreme Auswirkungen hat.
Ja, richtig.
Habe ich erst von Ihnen gelernt, muss ich sagen, jetzt in der Vorbereitung. Also nochmal zur Klarheit. Also ein Amtsgericht kann grundsätzlich nur Freiheitsstrafen bis zu 4 Jahren verhängen.
Ja.
Egal, was der Richter da alles aufdeckt oder die Staatsanwaltschaft vorträgt. Sondern bei 4 Jahren ist Schluss.
Bei 4 Jahren ist Schluss. Wenn der Richter von vornherein sieht oder während des laufenden Verfahrens, dass jetzt irgendwelche Umstände hinzukommen, die vorher nicht absehbar waren, dann hat er die Möglichkeit, das nochmal an das Landgericht zu verweisen.
Ah,
Nicht aber, wenn es die Umstände sind, die das Landgericht von vornherein auch gesehen hat und dann eben zum Amtsgericht abgegeben hat.
Vielleicht mal eine persönliche Frage, wie geht es Ihnen denn damit? Also wenn Sie dann so einen Fall bekommen, von dem Sie sagen, was, liegt überhaupt nicht innerhalb dieses Strafmaßes, meiner Ansicht nach.
Das passiert leider relativ häufig. Also im letzten Jahr hatte ich einen Messerstecherfall, der auch da im Buch ist.
Ja.
Und der bildet auch das Einstiegskapitel, sage ich mal.
Ich zeige das mal kurz. Das ist das Buch, das jetzt gerade eben erschienen ist, brandneu.
Genau.
Auch das vorige ist lesenswert, aber dies jetzt das ganz Aktuelle, wo unsere Justiz versagt, von Thorsten Schleif.
Ja. Und da war ein Messerstecherfall, bei dem ich die Auffassung vertreten habe, da muss deutlich über 4 Jahre, weil das Opfer immer noch unter den massiven Folgen gelitten hat, immer noch psychische und physische Einschränkungen hatte. Und das Landgericht war der Auffassung, nein, da reicht die Strafgewalt des Amtsgerichts aus. Das hat die Staatsanwaltschaft so akzeptiert, ist nicht dagegen vorgegangen.
Mhm.
Und dann war bei mir wirklich bei 4 Jahren Schluss. Und ich habe in der Urteilsbegründung gesagt, eigentlich wären hier mindestens 6 Jahre erforderlich gewesen, aber Sie haben Glück, ich darf nicht mehr als 4. Und das Urteil ist sogar rechtskräftig geworden, weil sogar der Verteidiger diese Auffassung verstehen konnte.
Nun gibt es ja auch eine starke Diskrepanz zwischen unterbezahlten Richtern, sehr unterschiedliche Ausbildung, auch in der Qualität. Und dann auf der anderen Seite besonders Großkanzleien, also wo Geld einfach gesagt keine große Rolle spielt. Und jemand, der angeklagt ist, sagt ja, ich setze natürlich auf die Jungs. Und wie kann man da überhaupt jenen Ausgleich schaffen oder fairere Verhältnisse für diese rechtliche Auseinandersetzung?
Eigentlich gar nicht. Das sind nicht nur die Großkanzleien, mittlerweile bilden auch die mittelständischen Kanzleien ihre Anwälte hervorragend aus und geben sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ja.
Ein guter Rechtsanwalt kann heutzutage ein Verfahren vor einer Kammer extrem strecken. Also der kann das wirklich hinauszögern, der kann immer mal wieder mit Befangenheitsanträgen, mit Beweisanträgen und so weiter agieren. Wenn er gut ausgebildet ist, schiebt er viele Verfahren bis in die Verjährung rein.
Aber Sie sind ja eigentlich auch lösungsorientiert. Also da sagen Sie, da kann man nichts machen. Also da müsste man auf der anderen Seite ansetzen. Also da müsste man gucken, was kann man bei den Richtern tun, nicht?
Ja, exakt, ganz genau. Also als Richter muss ich mir das ja nicht alles gefallen lassen. Ich muss nicht jedem Beweisantrag nachgehen. Und ich kann ein Verfahren auch sehr straff führen. Also ich kriege sehr selten Befangenheitsanträge und komme mit Anwälten hervorragend aus. Bin aber auch jemand, der sagt, also ein Anwalt ist grundsätzlich jemand, mit dem ich auf Augenhöhe spreche, nicht von oben herab. Ganz viele Richter haben halt dann so einen gewissen Habitus und verhalten sich entweder zu milde oder von oben herab. Beides halte ich für falsch und auf Augenhöhe. Verteidiger sind hervorragend geschulte Rechtsanwälte, mit denen man wunderbar auf Augenhöhe vernünftige Lösungen suchen kann.
Okay, also es geht nicht mal so weit, dass Sie sagen, wir müssen grundsätzlich das System der Auswahl der Richter und der Ausbildung und so weiter angehen, sondern man kann schon mit dem jetzigen Stand ganz anders agieren, so wie Sie das beschreiben.
Nein, es ist tatsächlich ein Ausbildungsproblem und ein Einstellungsproblem. Ja. Also Richter müssten psychologisch eingestellt werden. Das heißt, da muss ein Fachmann dabei sein, der einen Eignungstest feststellt. Ist derjenige charakterfest? Kann der sich behaupten? Und zum Zweiten müsste auch die Ausbildung dahingehend, dass Richter mehr Entscheidungspsychologie zum Beispiel lernen, wissen, was passiert in uns eigentlich, wenn wir eine Entscheidung treffen.
Ja.
Und daran fehlt es komplett in Deutschland momentan.
Ah ja, okay, das ist auch ein interessanter Aspekt. Also weil gerade wenn jemand rhetorisch sehr gut ist, ein Anwalt typischerweise eher, dann kann das sein, dass er auch subtile Beeinflussungsversuche vornimmt und der Richter vielleicht gar nicht merkt damit, dass er gerade irgendwo aufläuft.
Hundertprozentig sogar.
Ja.
Es gibt den sogenannten Anker-Effekt zum Beispiel. Und es hat eine Sozialprofessorin, die hat einen Test gemacht, wo auch Richter daran beteiligt waren, hat festgestellt, dass Richter selbst mit langer Berufserfahrung auf diesen Anker-Effekt genauso reinfallen wie alle anderen Berufsgruppen auch. Mit dem Unterschied, dass die Richter abgestritten haben, selbst wenn man es ihnen aufgezeigt hat, wo der Fehler war, dass sie diesem Fehler erlegen sind. Ich sage mal, das ist die gefährliche Kombination von Arroganz und Ignoranz.
Ich habe, fällt mir dabei ein, sogar mal gelesen von einer Studie, wo es um den Zeitpunkt von Entscheidungen ging. Ne? Blutzuckerspiegel im Verhältnis zu den, Bewilligungen von
Gnadengesuchen war das.
Ja,
das
genau.
Waren israelische Bewährungsrichter, ganz genau. Da hat man festgestellt, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass die ursprüngliche Entscheidung abgeändert wird, also Gnade gewährt wird, viel größer ist, wenn die Richter mit einem hohen Blutzuckerspiegel entscheiden, weil sie dann eine eigene Entscheidung treffen können, genug Entscheidungskraft dafür haben und nicht nur den Status quo halten. Das ist immer die leichteste Entscheidung. Das ist richtig.
Das heißt, es gibt noch viele Aspekte erst einmal, um Richter letztlich eigentlich, auch wenn man sie jetzt anklagt, zu unterstützen dabei, dass sie wirklich bestmöglich ihre Arbeit machen können.
Exakt.
Aber also ist das so, weil Sie auch sagen, charakterfest das betonen, kann es das wirklich geben, dass ein Richter dort sitzt im Gerichtssaal und sich einschüchtern lässt von stark auftretenden Anwälten und vielleicht auch Angeklagten?
Ja. Ja. Ja, also es gibt immer mal wieder Szenen, wo Richter sogar aus dem Saal rausrennen, weil sie sich überfordert fühlen. Also vor ein, zwei Jahren war ein Bericht, wo Reichsbürger dann einen Saal quasi gestürmt haben, obwohl es dann nicht zu Übergriffen kam, sondern zu lauthals Geschrei, wo dann der zuständige Richter nicht in der Lage war, für Ruhe zu sorgen und dann tatsächlich ohne Akte irgendwann in Panik fast schon den Saal verlassen hat. Und das sind so Punkte, die dürfen einfach nicht passieren.
Ich staune auch tatsächlich. Also, wenn Sie jetzt sagen könnten, hier 1, 2, 3 oder mindestens 1, was sollte möglichst kurzfristig passieren, damit die Urteile tatsächlich der Anklage oder dem Tatbestand jeweils entsprechen? Was ist da jetzt der wichtigste Aspekt?
Der wichtigste Aspekt ist tatsächlich, Richter mehr auf ihrem psychologischen, auf ihrer Charakterfestigkeit bei der Einstellung herzuprüfen und besser auszubilden.
Okay. Vielen Dank, Thorsten Schleif. Ich zeige noch mal kurz das aktuelle Buch, gerade erschienen, Wo unsere Justiz versagt. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.